Ja, wir hatten ja letzten Sonntag aus der Ferne das Wort gebracht. Heute sind Conny und ich wieder da. Und da wir gerade erst wieder zurückgekommen sind, haben wir heute den Richard als Sprecher. Er wird heute die Predigt für euch zelebrieren, in dem Gottesdienst, den wir zelebrieren, besser gesagt. Und ich bin sehr gespannt auf das Wort. Und ich grüße euch alle, die Trema-Gemeinde und die uns im Internet hören. Und jetzt gebe ich weiter an Richard.
Ich wünsche einen schönen guten Morgen an die Trema-Gemeinde, an die Hörer im Internet oder wo auch immer ihr zuhört. Ich wollte eigentlich heute über Hiob sprechen. Ich habe mir gedacht, ein schönes Thema. Und auch etwas leichtere Kost, auch nach den doch etwas schwereren, sagen wir mal, Mahlzeiten der letzten Wochen. Aber heute Nacht um 2 habe ich dann gemerkt, weil ich konnte nicht schlafen, nein, es ist nicht an der Zeit. Super. Vielleicht kann ich anders mal über Hiob sprechen, aber nicht heute. Bevor ich zu dem eigentlichen Thema komme, möchte ich eine Frage stellen. Wisst ihr eigentlich, wie oft Jerusalem oder das Heilige Land, das gelobte Land in der Bibel erwähnt wird? Ich muss zugeben, ich muss auch nachschlagen, es sind genau 908 Mal. Aber weder im Koran, noch in der Sunna, noch in der Hadith oder in irgendeiner anderen der sogenannten heiligen Schriften, in Anführungszeichen, des Islam, wird Jerusalem auch im Ansatz erwähnt. Und der Begriff Al-Quds, für die es nicht wissen, das ist der islamische Name für Jerusalem, kommt in einem ganz anderen Kontext vor. Al-Quds bedeutet übrigens übersetzt die Heilige oder in anderer Bedeutung auch Stadt des Gebets. Aber nirgendwo, auch nicht in den Kommentaren, wird Al-Quds mit Jerusalem in Verbindung gebracht. Bemerkenswert ist aber Folgendes. Im Koran, ich wiederhole im Koran, wird in 17 Suren ausdrücklich das Existenzrecht Israel bestätigt. Eine Tatsache, die ich nicht wusste. Es ist die Rede davon, von den Kindern Jakobs, denen das Land gehört. Es ist die Rede davon, von dem Volk Mose, denen das Land geschenkt wird. Im Koran. In keiner der 114 Suren wird dieses heilige Gebiet, das im Koran übrigens auch geografisch gut beschrieben wird, einem anderen Volk als dem Volk Israel versprochen. Amen. Mit anderen Worten könnte man sagen, die Forderungen, die jetzt die sogenannten Palästinenser stellen, sind ein Verstoß gegen ihr eigenes religiöses Gebot. Das muss man sich mal vorstellen. Übrigens Palästinenser, man sollte sich mal anschauen, wer die Palästinenser eigentlich sind. Der Begriff Palästinenser wurde früher im britischen Mandatsgebiet für alle Bewohner dieses Gebietes gebraucht. Ob es Juden waren, Christen, Drusen, Muslime oder Armenier. In dem Kontext als Volk tauchte der Begriff Palästinenser erstmals in der Gründungscharta der PLO auf, 1964. Und erst die UNO, auch die UNO, hat die Palästinenser als eigenes Volk, erst Ende der 80er Jahre anerkannt. Wer sind die Palästinenser eigentlich? Kein gewachsenes historisches Volk, wie zum Beispiel die Syrer. Es sind Nachkommen verschiedener barbarischer Völkerstämme, die in der Levante gelebt haben. Es sind Nachkommen von Flüchtlingen aus Cisjordanien. Und im offiziellen Sprachgebrauch vieler Staaten wird heute noch von palästinensischen Flüchtlingen gesprochen, nicht vom palästinensischen Volk. Golda Meir, die große israelische Ministerpräsidentin und auch andere Ministerpräsidenten Israels, wie Menachem Begin, haben ihr Leben lang sich geweigert, die Palästinenser als Volk anzuerkennen. Schauen wir uns mal die Situation an. Was haben wir hier? Ein Volk, das erst seit knapp 60 Jahren sich überhaupt als Volk definiert. wobei ich das nicht anerkennen kann und auch nicht anerkennen will, und Ansprüche stellt, die ihrer eigenen heiligen Schrift widersprechen. Auf der anderen Seite haben wir einen jahrtausendealten Anspruch, der in der Bibel und im Koran ausdrücklich bestätigt wird. Ein Anspruch des Volkes Israel auf das heilige Land. Eigentlich kann es gar keine Diskussion geben, was schwerer wiegt. Wenn ich dann aber immer wieder lese und in den Nachrichten höre, dass Christen, Christen nennen, sich auf die Seite der Palästinenser stellen, dass in Kirchen und in Gottesdiensten pro Palästina gepredigt wird, dass Politiker in Deutschland zulassen, dass auf den Straßen des Kalifat ausgerufen wird in Deutschland, die Scharia gefordert wird, dann zweifle ich wirklich. Wo ich aber wirklich zweifeln musste, wo ich wirklich kaum glauben konnte, ist Folgendes. Vor einigen Tagen hat sich in New York ein orthodoxer Rabbiner mit einer Kufia, also dieses Palästinensertuch um den Hals, und einem Plakat Free Palestine from the River to the Sea, ein orthodoxer Rabbiner hat sie dahingestellt und die Vernichtung Israels gefordert. Also, da muss ich ehrlich sagen, da verstehe ich echt die Welt nicht mehr, wie man sein eigenes Volk so verraten kann. Man kann Israel durchaus in manchen Sachen kritisieren. Es ist aber allerdings eine Sache, einen Freund zu kritisieren, freundschaftliche Kritik zu üben, einen Freund darauf aufmerksam zu machen, dass da was falsch läuft. Und ich bin der Meinung, wir müssen das Volk Israel als Freund betrachten. Die Verantwortlichen dort sind auch Menschen. Was machen Menschen? Menschen machen Fehler. Und was jetzt die derzeitige israelische Regierung betrifft, abgesehen von den anderen Vorwürfen gegen Netanyahu, ob die berechtigt sind oder nicht, soll eine andere Instanz entscheiden. Wird sicherlich Netanyahu einiges erklären müssen, warum das so passieren konnte, der 7. Oktober. Wie gesagt, da mag Kritik, sachliche, freundschaftliche Kritik berechtigt sein. Bei einer anderen Geschichte ist es, wenn sich jetzt auch hier in Deutschland wieder Israel-Hass und Judenhass offene Bahn brechen. Vorgebliche Klimaschützer rufen auf ihren Klimaschutzdemos. Also die Klimaschutzdemos, muss ich sagen, eigentlich vom Grunde her das Klima zu schützen, die Schöpfung zu schützen, ist ein lobenswerter Gedanke. Und ich muss zugeben, ich hatte am Anfang sogar eine gewisse Sympathie für diese Klimaschutzbewegung. Aber was jetzt passiert, dass da israelfeindliche Parolen gebrüllt werden, dass sich sogenannte Ikonen der Klimaschutzbewegung, ich möchte jetzt keine Namen nennen, sich mit Antisemiten und Israel-Hassern zeigen, mit islamischen Extremisten und dann im Internet Posts verbreiten, wo eine schlecht werden könnte, dann läuft das falsch. Es läuft auch was falsch, wenn hier in diesem Lande führende Politiker, und zwar Politiker aller Couleur, auf der einen Seite sagen, wir müssen uneingeschränkt zu Israel stehen. Es ist Staatsräson. Es ist deutsche Staatsräson, für die Sicherheit Israels zu sorgen. Es darf nie wieder in unserem Lande so etwas passieren. Und dann, sind es nur Lippenbekenntnisse? Ist es nur, entschuldige den Ausdruck, bla bla? Wie ich gerade schon sagte, es wird zugelassen, dass in deutschen Landesparlamenten zur Vernichtung Israels aufgerufen wird. Es wird zugelassen, dass auf Pro-Palästina-Demos das Kalifat gefordert wird, die Scharia in Deutschland gefordert wird und Politiker und Polizei greifen nicht ein. Es ist beschämend und entschuldigt den Ausdruck, es ist zum Kotzen, dass von der Politik dazu geschwiegen wird. Es ist aber auch beschämend, dass von Teilen der Amtskirchen dazu geschwiegen wird. Es ist beschämend, dass im Jahr 2023 in Deutschland jüdisches Leben wieder in Gefahr ist. Ja. Nie wieder wurde gesagt, nie wieder. Wo ist dieses Nie wieder nun? Wo ist die Solidarität mit dem Volk Israel? Wo ist die sogenannte deutsche Staatsräson? Ich schäme mich dafür, dass deutsche Politiker nicht mal in der UN den Mut haben, für Israel einzutreten, dass eine deutsche Außenministerin dort schweigt. Es war mir jetzt wichtig, einfach mal das zu sagen und einfach mal, auch mal, dass man mal den Kontext versteht, worum es da geht. Ich möchte mit euch jetzt darüber reden, warum dem Volk Israel, und zwar nur dem Volk Israel, dieses heilige Land gehört. Es gibt dazu viele Bibelstellen. Ich habe zwei jetzt rausgesucht. Die erste Bibelstelle ist aus 4. Mose 34, 1 bis 2. Und ich habe da die Schlachterübersetzung gewählt. Und der Herr redete zu Mose und sprach: Gebiete den Kindern Israels und sprich zu ihnen, wenn ihr in das Land Kanaan kommt, so ist dies das Land, das euch als Erbteil zufällt. Das Land Kanaan in seinen Grenzen. In den Versen 3 bis 13 wird dann auch ganz genau beschrieben, wo die Grenzen geografisch liegen. Dieselbe Beschreibung in etwa mit kleinen Veränderungen finden wir übrigens nochmal in Josua 15, 1 bis 12 und in Ezekiel 47, 13 bis 20. Diese Grenzen, die dort geografisch vorgegeben werden, sind interessanterweise übrigens auch in etwa die Grenzen des heutigen modernen Staates Israel, inklusive der sogenannten besetzten Gebiete. Warum der Ausdruck besetzte Gebiete falsch ist, darauf werde ich noch kommen. Wobei ursprünglich, das lesen wir im 1. Mose 15, 18, 21, Gott dem Volk Israel sogar noch ein viel größeres Gebiet versprochen hat. Vom See bis zum Euphrat. Warum Josua diesen Fehler begangen hat, der bis heute nachwirkt und nicht alles Land eingenommen hat, das ist mal eine Sache, wo man mal separat betrachten sollte. Das wäre mal ein eigenes Wort wert fast. Erst auf den Höhepunkt der Machtkönig Salomos wurden diese Grenzen bis zum Euphrat fast erreicht. Was aber nach Salomos Tod geschah, das können wir alle im Buch der Könige lesen. Übrigens, diese Grenzen, die in Hesekiel, in Josua und in 4. Mose beschrieben werden, die werden in etwa auch geografisch, wieder mit kleinen Veränderungen, genauso übrigens auch im Koran beschrieben, als das Land, das dem Volk Israel gehört. Also, wenn ihr mal wieder in eine Diskussion kommt, dass es vom Koran begründet wird, dass dieses Land Israel nicht gehört, da habt ihr etwas, was ihr denen um die Ohren hauen könnt. Wobei ich jetzt hier nicht den Koran zitieren möchte. Und wie gesagt, auch aufgefallen, wenn ich mich wiederhole, diese Grenzen umfassen das gesamte Gebiet Israel, inklusive dem Westjordanland, den Golanhöhen, den Sheba-Farmen, die als besetzte Gebiete gelten. Und, was das Wichtigste ist, inklusive Ost-Jerusalem. Das ist biblisches Kernland, das ist jüdisches Kernland. Und zu diesem Kernland gehört eigentlich auch der Gazastreifen. Ich persönlich halte es für einen der größten historischen Fehler einer israelischen Regierung, dass 2005, 2006 der Gazastreifen geräumt wurde. Wohin es letztendlich geführt hat, sehen wir nun. Es kam zuerst zum sogenannten palästinensischen Bürgerkrieg, den die Hamas gewonnen hat, und jetzt hat zu einem Krieg gegen Israel. Ich denke, eine Zwei-Staaten-Lösung, die meiner Meinung nach sowieso unrealistisch ist, kann es nur dann geben, wenn die sogenannten Palästinenser zwei Dinge als unumkehrbar akzeptieren: dass der Golan, das Westjordanland und die Sheba-Farmen untrennbar zu Israel gehören und dass Jerusalem die ewige, heilige und vor allen Dingen unteilbare Hauptstadt Israels ist und bleibt. Da ich aber unwahrscheinlich halte, dass das von dieser Seite jeweils akzeptiert wird, halte ich auch eine Zwei-Staaten-Lösung für Utopie. Übrigens, was die Palästinenser betrifft, die Palästinenser sind der einzige arabische Stamm, in Anführungszeichen, der so sehr auf Jerusalem pocht. Und warum und wieso, da komme ich gleich noch, warum das den anderen arabischen Völkern nicht gefällt. Übrigens, was man zur Geschichte der Palästinenser noch sagen sollte: sie sind bei ihren eigenen sogenannten arabischen Brüdern tief verhasst. Ich erinnere nur an die Vertreibung der Palästinenser aus Cisjordanien, an die Internierung von 100.000 Palästinensern in Saudi-Arabien, daran, wie in Katar für den Bau der Stadion zur Fußball-Weltmeisterschaften palästinensische Gastarbeiter von ihren islamischen Glaubensbrüdern wie Dreck behandelt wurden. Also, die Palästinenser sind auch in der arabischen Welt nicht gern gesehen. Es ist übrigens auch interessant, dass jetzt sowohl die Hisbollah, die ja von Iran finanziert wird, als auch die meisten arabischen Staaten natürlich Kritik an Israel üben, das gehört zum guten Ton, aber sie auffällig zurückhalten, was die sonstigen Parolen betrifft, die vor allem aus dem Iran kommen. Auch das hat einen guten Grund. Die zweite Bibelstelle, die ich mit euch betrachten will, ist der 1. Mose 28, 13 bis 15. Und hier habe ich die Luther-Übersetzung gewählt. Hier geht es um Jakobs Erlebnis mit der Himmelsleiter, als er den Traum hatte. Und der Herr stand oben drauf und sprach: Ich bin der Gott deines Vaters Abraham und Isaaks. Ich bin der Herr, der Gott deines Vaters Abrahams und der Gott Isaaks. Das Land, auf dem du liegst, will ich dir und deinen Nachkommen geben. Und dein Geschlecht soll werden wie der Staub auf Erden, und du sollst ausgebreitet werden gen Westen und Osten, Norden und Süden. Und durch dich und deine Nachkommen sollen alle Völker auf Erden gesegnet werden. Und siehe, ich bin mit dir und will dich behüten, wo du hinziehst, und will dich wieder herbringen in dies Land, denn ich will dich nicht verlassen, bis alles geschehen ist, was ich dir zugesagt habe. Amen. Wir wissen alle, Gott hat Abraham zugesagt, dass die Nachkommen Abrahams so zahlreich sein würden wie die Sterne am Himmel oder wie der Sand in der Wüste. Die Edomiter, die Ismaeliten, die Assyrer und die meisten arabischen Stämme führen ihre Abstammung auf Abraham zurück. Bei den Edomitern und bei den Ismaeliten weiß man es ja auch. Gott hat seine Zusage also erfüllt, wie Gott alle seine Zusagen erfüllt. Hier gegenüber Jakob wird Gott aber sehr viel konkreter. Er verspricht Jakob nicht nur zahlreiche Nachkommen, sondern er verspricht den Kindern Jakobs, den Nachkommen Jakobs, das verheißene Land. Er hat nicht den Kindern Ismaels das Land versprochen, nicht den Söhnen Esaus. Nein, er hat es den Kindern Jakobs versprochen. Vor einiger Zeit haben wir ja schon mal über Jakob gesprochen und über seinen Kampf am Jabok. Und nach diesem Kampf hat Jakob, dieser Lügner und Betrüger, der er früher war, von Gott selbst den Namen Israel bekommen. Und wer sind die Stammväter der 12 Stämme? Die Söhne Jakobs. Nicht die Söhne Esaus. Nicht die Söhne Ismaels. Jakobs Söhne wurden zur Wurzel des Volkes Israel. Und das Volk Israel ist das verheißene Volk. Nicht die Ismaeliten, nicht die, was weiß ich, das Volk Israel. Und wie Gott so gesagt hat, auch wenn es manchmal schwierig war, das Volk Israel musste viel Leid ertragen. Auch und gerade hier in unserem Lande. Ich erinnere an die Shoa. Aber Gott hat das Volk Israel nicht verlassen. Und nach 2000 Jahren im Exil, nach 2000 Jahren, wo dieses Volk zerstreut war, hat Gott es zurückgeführt ins Land der Erzväter, ins Land Abrahams, Jakobs, Isaaks und Jakobs. Erneut hat das Volk Israel dieses Land in Besitz genommen, es urbar gemacht, es besiedelt, eine der modernsten Gesellschaften der Welt aufgebaut und immer wieder gegen alle Feinde verteidigt. Und jetzt hat im mittlerweile 8. Krieg. Allein das zeigt, Gott behütet dieses Volk. Gott will, dass dieses Volk dort wohnt. Und wenn wir uns die Bibel anschauen, wir wissen ja, wie die Geschichte eines Tages ausgehen wird. Ein letzter Gedanke noch. Gott verheißt Jakob dort in diesem Traum noch etwas ganz Entscheidendes, etwas ganz Wichtiges, etwas Elementares. Er sagte, durch Jakobs Nachkommen, durch das Volk Israel, werden alle Völker, werden alle Geschlechter gesegnet werden. Jetzt überlegen wir uns einmal, warum sind so viele arabische Staaten daran interessiert, Beziehungen zu Israel zu normalisieren? Warum wird immer wieder gesagt, wir sollen auf Seite Israels stehen? Warum sind wir dadurch gesegnet, dass wir auf Seite Israels stehen? Durch Israel, durch das Volk Israel, werden alle Stämme gesegnet sein, werden alle Völker gesegnet sein. Etwas, worüber wir mal nachdenken sollten. Und das ist auch eine Botschaft, die ich an alle sagen will. Wir sollten immer, wir dürfen auch mal Kritik an die politische Verantwortlichen in Israel üben. Das gehört dazu. Wie ich sage, man darf einen Freund sachlich und freundschaftlich mal sagen, okay, da läuft das verkehrt. Aber wir sollten Solidarität und Zusammenhalt zu Israel nicht nur mit den Lippen bekennen, sondern auch leben. Amen. Okay, damit bedanke ich mich. Ich wünsche den Hörern eine gesegnete Woche und ich danke Ihnen. Ja.